Ende Januar habe ich eine Themenpredigt gehalten mit dem Titel »Es hat keinen Sinn, bis zur Ehe zu warten, um mit einem erfüllten Leben zu beginnen.« Damit wollte ich deutlich machen, dass erfülltes Leben oder Lebenssinn nicht abhängt von erreichten Lebenszielen. Lebensziele kann man sich erarbeiten, den Lebenssinn oder erfülltes Leben nicht. Dies ist ein Geschenk, das es anzunehmen gilt, um ihm Gestalt zu geben. Und erfülltes Leben bedeutet nicht unbedingt, ein glückliches oder erfolgreiches Leben zu haben. Die Frage, wie es praktisch gehen kann, zu einem erfüllten Leben zu kommen, blieb bei der letzten Predigt aus. Dieser Frage wollte ich 3 Wochen später nachgehen, aber da wurde ich krank. Vor 10 Tagen bin ich nun operiert worden und es geht mir gut und nun will ich dieser Frage nachgehen. Peter Maffay hat vor vielen Jahren einen Song geschrieben mit dem Titel »Über 7 Brücken musst du gehen«. Dieser Titel klingt ein bisschen wie ein Befehl. Da ich barmherzig mit euch bin, will ich euch das nicht vorsingen. Das Thema meiner Predigt lautet, du musst nur über eine Brücke gehen. Diese eine Brücke, die zu einem erfüllten Leben führt, diese Brücke suchen Menschen, seit es Menschen gibt. Scheinbar war es den Menschen immer schon klar, dass diese Brücke zu der unsichtbaren Welt führen wird. Seit es Menschen gibt, beschäftigen sie sich mit der Frage nach ihrem Woher und Wohin. Und in allen vorchristlichen Kulturen gibt es Kultstätten oder Tempel, durch die die Menschen ihr Streben und Fragen nach dem Gott oder den Göttern Ausdruck verliehen haben. Und auf den Punkt gebracht hat es für mich der Kirchenvater Augustinus mit der Feststellung, der Mensch ist die Sehnsucht nach Gott. Der Mensch ist die Sehnsucht nach Gott. Dazu steht im Psalm 63, Gott, du bist mein Gott. Ich suche nach dir. Nach dir hat meine Seele Durst. Nach dir sehnt sich mein Körper. Und von Gottes Seite her bezeichnet es Augustinus so, der Mensch, die Sehnsucht Gottes. Der Mensch, die Sehnsucht Gottes. Dazu sagt Jesus in Lukas 19, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und nun behaupten wir Christen, der einzige Weg zu Gott geht über Jesus Christus. Und das wirft ja die naheliegende Frage auf, ob denn so eine Aussage nicht intolerant sei gegenüber den vielfältigen Religionen, die es in der Welt gibt. Schließlich geht es diesen Religionen auch um Gott oder darum, Gott gerecht zu werden oder ihn zu finden. Kann dieser Vertretungsanspruch von Jesu wirklich so aufrechterhalten und geteilt werden? Die Frage ist, vergleichen wir da Äpfel mit Äpfeln oder Äpfel mit Birnen? Zunächst ein paar Selbstaussagen Jesu, wie sie in den Evangelien stehen. In Johannes 8 steht, ich bin von Gott aus gekommen, er hat mich gesandt. Ich bin das Licht, als Licht in die Welt gekommen, in Johannes 12. Zum Gericht bin ich in die Welt gekommen, Johannes 9. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, Johannes 14. Und in Matthäus 28 steht, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und im 1. Johannesbrief steht, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Über jeden dieser einzelnen Texte könnte man eine Predigt und mehr halten, aber das ist hier nicht das Thema. Diese Aussagen sollen den Auftrag Jesu und sein Selbstverständnis deutlich machen, soll zeigen, es geht Gott und Jesus von Anfang an um die ganze Welt. Jesus ist eben nicht die christliche Variante, zu Gott zu finden. Jesus ist der Herr der Welt, ja des Universums. Und da sagt Jesus von sich selbst, und das wird im Neuen Testament immer wieder als Faktum beschrieben. So heißt es zum Beispiel, Jesus ist der Herr der Welt. Na, so heißt es in Johannes 1, Jesus war schon vor Erschaffung der Welt. Jesus ging es nicht um Religion. Er war als Mensch auf Erden auch kein Religionsgründer, wie auch. Es ging ihm immer um alle Menschen, aller Kulturen, aller Zeiten und aller Rassen. Gott und Jesus hat mit seinem Werk auf der Erde an einer Ecke der Welt begonnen, nämlich in Israel. Und Jesus in die Reihe von Religionsgründern einzureihen, das leugnet eigentlich seinen von Gott gegebenen Ausnahmestellung. Nämlich, dass er Retter der Welt ist. Schon zu Weihnachten heißt es, in der Weihnachtsbotschaft, der Retter der Welt ist geboren. Wer meint, Jesus sei ein Religionsgründer, sagt damit, Jesus ist einer unter anderen, unter den vielen anderen. Und im weltlichen Sprachgebrauch, im Zusammenhang mit dem Anspruch Gottes, würde so eine Aussage als Majestätsbeleidigung gelten. Vor kurzem war zu lesen, dass in Thailand Studenten 15 Jahre Gefängnis droht, weil sie ein Plakat vom König entweder beschädigt oder verbrannt haben. Und noch eine Bemerkung zur Toleranz. Jesus, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, hat sich dennoch von den Menschen, die ihn ablehnten, ans Kreuz schlagen lassen. Diese Art von Toleranz ist nicht zu überbieten. Niemand in der Welt hatte jemals so eine Machtfülle, wie sie Jesus Christus hat. Und keiner von diesen kleinen Mächtigen, die durch diese Welt gegangen sind, hat diese Toleranz, die Jesus auf sich lud, auch nur andeutungsweise gelebt. Jesus ist der Herr, der Namen über alle Namen, der dem alle Macht gegeben ist. Und wer sind wir denn, dass wir dem Herrn aus Menschenfurcht unter Religionsgründern einreihen? Wenn wir zum Beispiel in einem Gespräch behauptet wird, Mohammed den Moslems, Buddha den Buddhisten und Christus den Christen, und wir widersprechen nicht, dann haben wir ziemlich sicher den Toleranzfrieden gewahrt und gerettet. Aber haben wir dann auch Frieden im Herzen? Vermeiden wir damit nicht Unannehmlichkeiten, um unser Ansehen zu retten, ähnlich wie Petrus, als Jesus verleugnet hatte? Wir brauchen niemand überzeugen. Wir brauchen niemand madig machen. Wir brauchen niemand angreifen. Wir brauchen nur bekennen und bezeugen. Bekennen, dass Jesus Christus der Herr der ganzen Schöpfung ist, und bezeugen, unsere Erfahrung mitteilen, wenn es denn so ist, dass der Jesus der Herr meines persönlichen Lebens geworden ist. Es geht also nicht um 7 Brücken, kannst du das hin, sondern das sollen 7 Brücken sein angeblich, sondern es geht um diese eine Brücke. Es gibt natürlich mehr Brücken, über die kann man alle gehen, aber sie führen alle nicht zu der Tür, von der Jesus sagt, ich bin die Tür. Kannst du das nächste Bild? Dieses Bild soll dafür stehen. Diese Brücke soll symbolisieren, wer sie betritt, der wird überführt im doppelten Sinn. Einmal überführt sie innerlich, nämlich, dass sie erkennen lässt, Jesus ist die Wahrheit. Und zum anderen führt sie direkt zu ihm selbst, zu Jesus Christus. Und wer an seine Tür anklopft, der wird nicht hören, was willst denn du da? Wo kommst denn du her? Schau dich mal an, wie du ausschaust. Der wird auch nicht hören, du traust dir was. Wo immer du herkommst, was immer du getan hast, was immer du unterlassen hast, der, der diese Tür aufmacht, wird zu dir sagen, schon lange habe ich auf dich gewartet. Ich freue mich, dass du da bist. Dir gehört meine ganze Liebe. Willkommen daheim. Die ungestillte Sehnsucht findet da, was sie schon immer gesucht hat. Zugang zum lebendigen Gott. Die offene Frage der letzten Predigt, wie kann man zu dieser Brücke kommen oder was ist Bedingung, um über diese Brücke zu gehen, versuche ich im Bibeltext nachzugehen, und zwar in Apostelgeschichte 2. Petrus hat da vor einer großen Menschenmenge eine lange Rede gehalten und Inhalt dieser Rede war das Wirken Gottes in der Geschichte der Welt und vor allem mit Israel, wie es im Alten Testament steht. Und am Ende dieser Rede sagte dann Petrus, es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. In der Mitte dieses Textes fordert Petrus die Menschen auf, nachdem sie ihm gefragt haben, was sie tun sollen. Er fordert sie zum Handeln auf, nämlich sich taufen zu lassen. Taufe wird hier als ein öffentliches Handeln bezeichnet, dem eine Entscheidung vorausgeht. Der Taufe geht demnach etwas Entscheidendes voraus und es folgt ihr etwas Entscheidendes. Vorausging, dass die Leute in diesem Fall erstmal zugehört haben. Und das, was sie gehört haben, war für die Juden etwas, das sie schon x-mal gehört haben. Das war nichts Neues. Zum Teil kannten sie es auswendig. Das, was für sie völlig neu war, sie haben es das erste Mal in einem völlig neuen Zusammenhang gehört. Sie haben verstanden, der, den sie ans Kreuz geschlagen haben, war der, auf den das Volk Israel schon generationenlang gewartet hat. Sie hatten ihn sich herbeigesehnt. Und nun waren sie tief betroffen und es ging ihnen durchs Herz. Der Taufe vorausgeht ein Verstehen über geschichtliche und persönliche Zusammenhänge gleichermaßen. Es geht heute wie damals darum zu erkennen, dass dieses ans Kreuz schlagen Jesu eine Zäsur der Weltgeschichte ist. Und es geht darum zu erkennen, dass der Kreuzestod Jesu auch zentral etwas mit mir heute und meinem Leben zu tun hat. Wenn ich Jesu erkenne, wie er ist und wer er ist, dann kann ich auch meine Trennung zu Gott erkennen und auch in ihm die Brücke sehen, die zu Gott führt. Wer das nicht erkennen kann oder erkennen will, der wird auch keine tiefe Betroffenheit erfahren. Dem wird die Botschaft von Jesus nicht durchs Herz gehen. Viele Hörer von damals waren betroffen. Sie fragten hilflos, was müssen wir tun? Nochmal die Antwort von Petrus. Kehrt um zu Gott, lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, dann wird Gott die Trennung zu ihm überwinden und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Taufe setzt demnach eine eigene Betroffenheit voraus, eine Umkehr zu Gott und die Bereitschaft, sich ganz auf seine Gaben und Wege einzulassen. Taufe setzt nach dem, wie ich das Neue Testament verstehe, nicht voraus, dass man ein fehlerloser Mensch ist und viel Wissen hat, sondern die Erkenntnis, dass Jesus nicht nur unser Herr ist, nicht nur der Herr der Welt ist, sondern auch mein persönlicher Herr. Der zu Taufende bekundet damit die Herrschaft seines Lebens, Jesus Christus zu unterstellen und ihm in Gemeinschaft mit denen, die des Weges sind, nachzufolgen. Und durch die Taufe wird die Zugehörigkeit zu Jesus Christus öffentlich gemacht. Das, was ich in meinem Herzen vollzogen habe, mache ich dadurch bekannt nach außen hin. Das war so bei den 3000 Täuflingen in Jerusalem, genauso wie bei dem Kämmerer aus Äthiopien, auch bei dem Gefängniswärter, der Paulus und Silas einsperrte. In allen Berichten kenne ich nichts, dass hier von Taufunterricht etwas zu lesen ist. Es ist auch nirgends steht auch nirgends da, dass Mitgliedslisten auslagen, in die man sich nun eintragen konnte. Vermutlich war das auch deshalb nicht nötig, weil der Petrus und die Apostel keine Deutschen waren. Unser Gemeindeverständnis hat sich zum Glück sehr verändert. Als ich 14 Jahre alt war, hat mir meine Mutter gesagt, jetzt wird es Zeit für einen Taufunterricht, weil der und der Onkel das letzte Mal macht. Und dann war ganz klar, am Ende des Taufunterrichts war keine offene Frage, sondern es war ganz klar, am Ende des Taufunterrichts wird getauft. Aber es wurde jeder von uns gefragt, ob du das glaubst. Und ich habe gesagt, ich glaube es nicht. Und dann hat der gefragt, ja, willst du es glauben? Ja, glauben will ich schon, das genügt auch. Später habe ich erfahren, dass meine Frau vom selben Onkel Taufunterricht bekam. Dort mussten die Täuflinge schriftlich ihr Bekenntnis ablegen. Einer schrieb, ich glaube es nicht, ich mache es aber, weil es meine Eltern wollen. Auch er wurde getauft. Nach vielen Jahren hat mir meine Schwester ihre Geschichte erzählt. Sie wurde auch nach ihrem Taufbekenntnis gefragt und sie konnte es nicht glauben. Konnte aber natürlich auch nicht dem verehrten Onkel, ehrwürdigen Onkel, konnte sie nicht die Wahrheit sagen. Und ihre einzige Möglichkeit, aus der Situation zu kommen, war, dass sie geweint hat. Und dieses Weinen wurde als Zustimmung gewertet. Sie wurde getauft. Meine Schwester ist erst innerlich und dann äußerlich ausgestiegen. Wir Mennoniten sind ja so stolz auf unsere 500-jährige Täufergeschichte. Irgendwas haben wir da wohl missverstanden. Kann es sein, dass es auch für uns Christen, die wir schon lange in der Nachfolge leben, auch heißen kann, kehrt um zu Gott? Kann es sein, dass wir mit unserem Stolz über unsere täuferische Geschichte manchmal uns selbst oder ihm, dem lebendigen Herrn, im Weg stehen? Ich denke, es gilt für jeden von uns, uns immer wieder als Einzelne und auch als Gemeinde zu prüfen, sind wir mit dem, was wir tun oder lassen, noch Jesus auf der Spur? Uns allen gilt, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir singen nun das Lied, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.